Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
On one of the following days, I visited the actor Shisho Ryo. He had played in nearly all of Ozu's films ever since the days of the silence, often in the roles of men much older than himself.
Wim Wenders gehört zu den vielen deutschen Regisseuren, die in der japanischen Kultur einen wahren Sehnsuchtsort gefunden haben. Doch anders als seine Kolleginnen und Kollegen Werner Herzog oder Doris Dörrie hat Wenders in Japan auch eine echte Heimat gefunden. Und natürlich hat das auch etwas mit den Filmen von Yasujirō Ozu zu tun, über den er eine eigene Dokumentation gedreht hat, die wir gerade kurz gehört haben, Tokyo Ga. Er ist einer der Säulenheiligen im Pantheon von Wim Wenders. Es war daher vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, dass Wenders wieder einmal einen Spielfilm in Tokio dreht. Donnerstag kommt Perfect Days in unsere Kinos und klingt mitunter so.
Wollen wir hin?
Nächstes Mal.
Wann nächstes Mal?
Nächstes Mal ist nächstes Mal.
Das nächste Mal ist wann?
Nächstes Mal ist nächstes Mal. Und jetzt ist jetzt.
Nächstes Mal ist nächstes Mal. Und jetzt ist jetzt.
Perfect Days erzählt die Geschichte von Hirayama, eines älteren Mannes, der als Toilettenputzer in Tokio lebt, aber eigentlich das Leben eines Mönches fristet. Er hört Kassettenmusik, er liest alte Bücher und ist irgendwie zufrieden mit sich selbst und der Welt. Als seine kleine Nichte auftaucht, ploppt da plötzlich für einen kurzen Augenblick Hirayamas Vergangenheit auf, ein Einblick in ein anderes, vielleicht nicht so zufriedenes Leben. Aber Perfect Days, der Titel lässt es erahnen, erzählt recht undramatisch von einem Menschen, der ganz zu sich selbst findet und ist in Japan so erfolgreich, dass Wim Wenders jetzt für Japan sogar den Oscar holen soll. Diese Woche habe ich Wim Wenders in seinem Berliner Büro besucht, in den Hallen einer ehemaligen Brauerei, und habe mit ihm über Perfect Days gesprochen, habe ihn interviewt. Wobei, Wim Wenders interviewt man nicht, man lässt ihn erzählen. Zum Beispiel, wenn er davon spricht, warum Architekten von öffentlichen Toiletten ihn angerufen haben, um eine Geschichte über diese seltsam modernen Orte zu erzählen. Alles eine Frage von Engeln.
Nach Japan gerufen hat man mich wegen der Orte. Es war eine unverbindliche Einladung, ob ich nicht nach Japan kommen wollte und mir dieses Kunstprojekt anschauen wollte, wo 15 berühmte Architekten, die was ganz Kleines gebaut haben, nämlich öffentliche Toiletten, ob ich mir das anschauen könnte. Und dann habe ich mir diese Toiletten angeguckt, mochte die Orte wirklich sehr gerne, es sind alles sehr schöne Parks, wo die reingebaut sind, aber habe dann doch gemerkt, eigentlich ist das nicht mein Ding. Und Orte sind eigentlich nicht gut aufgehoben, wenn sie die Hauptrolle spielen, sondern Orte, denen tut's gut, wenn sie eingebunden sind in eine Geschichte. Dann strahlen sie viel mehr. Und wenn ich Himmel über Berlin damals, wie ich ursprünglich wollte, als Dokumentarfilm über Berlin gemacht hätte, würde das niemand mehr sehen können oder auch nicht sehen wollen. Oder auch dieses West-Berlin, diese letzten Zuckungen dieses West-Berlins, die wären nicht so interessant. Das ist ja jetzt, Himmel über Berlin ist jetzt eine Art unfassbarer Dokumentarfilm über einen Ort, den es nicht mehr gibt. Und sämtliche Orte sind gut aufgehoben drin, weil es diese Fiktion gab von den Engeln. Und dann habe ich mir gedacht, Anni, ist das hier jetzt auch so? Diese Orte, denen tue ich keinen Gefallen, wenn ich die jetzt filme als Dokumentarfilm, Interviews mit den Architekten mache. Das ist eigentlich keine gute Art und Weise. Und außerdem bin ich da nicht gut drin. Aber wenn ich was erzähle, wo die vorkommen, könnte ich eigentlich was viel Wichtigeres erzählen, was ich zu dem Zeitpunkt gerade gesehen habe und was mir so gut gefallen hat. Nämlich, die Japaner sind in dem Monat Mai letzten Jahres auch gerade aus der längsten Pandemie der Geschichte wieder rausgekommen. Und das ist so diszipliniert passiert und so liebevoll. Und die haben auch gefeiert. Und dann war das so schön zu sehen, wie dann hinterher trotzdem alles liebevoll in Ordnung war und wie auch so eine Freude, die Stadt wieder in Besitz nehmen zu können, aber doch untergeordnet war unter dem Respekt für das, was eben allen gehört. Irgendwie habe ich das so gespürt und dann habe ich gemerkt, hinter dieser Geschichte mit den Toiletten ist eine viel größere Geschichte. Ich muss das nur rauskriegen, das rauskitzeln und wirklich die Geschichte erfinden, und dafür brauche ich eine Hauptfigur, wie damals die Engel. Und dann habe ich diesen Mann erfunden, der diese Toiletten sauber hält. Und das war der Beginn von diesem Film.
Der Hirayama, das ist ein Mensch, den würde ich jetzt erstmal vielleicht so beschreiben. Er lebt in zwei Welten. Zum einen im Tokio, wo er seinen Job hat, sehr routiniert, diese Toiletten putzt, also sehr gewissenhaft, muss man ja auch sagen. Und auf der anderen Seite ist das ja ein Mensch, der auch in seiner eigenen Welt lebt, von Literatur, von Musik, nach seinem ganz eigenen Rhythmus, in seinen Routinen. Ich weiß nicht, ob er gefangen ist, das wäre jetzt schon die zu sehr eine Deutung. Aber wie würden Sie ihn denn beschreiben? Ist er allein oder ist er einsam? Das ist ja ein Unterschied.
Ein großer Unterschied, ist ein elementarer Unterschied. Er lebt durchaus allein. Er macht aus seiner Arbeit im Prinzip allein, auch wenn er einen Assistenten hat, der allerdings eine andere Arbeitsmoral vertritt als sein Chef und dem, der ihm auch sagt, warum gibst du denn so eine Mühe, ist ja demnächst doch wieder alles dreckig. Aber das ist halt nicht Hirayamas Anliegen. Wenn er was macht, dann muss es auch gut sein. Und das ist für sich selbst, für seinen eigenen Respekt vor sich selbst, muss er das, was er macht, so gut machen, wie es nur geht. Und der lebt allein. Und das ist ja nun wirklich der große Unterschied zwischen Einsamkeit und allein sein können. Der ist nicht einsam. Der ist gut mit anderen Leuten zusammen. Und wenn er in seine Kneipe geht abends oder wenn er in sein öffentliches Bad geht oder auch bei der Arbeit, die Menschen, die er sieht, er hat ein offenes Auge für jeden und sieht viel, aber er ist nicht einsam. Er ist allein, er kann allein sein. Und das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass nur Menschen, die gut allein sein können, auch gut mit anderen sein können. Leute, die so needy sind, also bedürftig und alleine gar nichts anfangen können und dann ganz wibbelig werden und einfach unter Leuten sein müssen, die sind nicht gut unter Leuten. Die haben kein Auge für andere. Man muss eigentlich gut allein sein können, um gut in Gesellschaft sein zu können. Und das ist der Herr Hirayama. Der kann gut in Gesellschaft sein. Ist kein großer Redner, dafür ist er ein großer Zuhörer.
Wie viel Wim Wenders ist denn in so einer Figur wie Hirayama? Ich meine, allein die Musik, die er hört, die Bücher, die er liest, da wusste ich gar nicht beim Ansehen des Films, höre ich jetzt hier gerade die Playlist von Wim Wenders vielleicht? Oder sehe ich in sein Bücherregal?
Es geht ja um diese Figur, den Hirayama. Und man sieht ihn ja im Laufe der Geschichte nur drei Bücher lesen. Und da ist eigentlich viel wichtiger nicht, was er alles liest, sondern dass er was liest und das Buch zu Ende liest und dann legt es weg. Und dann kommt sein freier Tag und dann kauft er sich ein neues. Und das liest er auch erst zu Ende, bevor er sich wieder ein neues kauft. Und das ist dann jeweils ein gebrauchtes Buch, weil er schon davon ausgeht, dass es nicht unbedingt neu sein muss. Es steht da trotzdem dasselbe drin. Aber dass man erst das zu Ende liest und dann ein neues kauft, sieht man auch ein bisschen seinem Fotografieren. Er kauft einen ganzen Film, einen schwarz-weißen, und dann fotografiert er den zu Ende. Und dann lässt er ihn entwickeln und dann kauft er sich einen neuen. Also er hat so eine ganz eigene Art mit dem, was er verbraucht. Er verbraucht eigentlich nur das, was er braucht. Und das finde ich eine schöne Haltung und das macht ihn auch ziemlich bemerkenswert. Auch seine Musik. Man könnte natürlich durchaus sich auch alles auf CD angeschafft haben oder das irgendwie elektronisch hören. Aber er hat halt so ein altes Auto, in dem ist halt noch ein Kassettenrekorder. Also hört er noch immer seine Kassetten, die er behalten hat aus der Zeit, wo er jung war, in den 70ern. Ist ja auch alles drauf. Das ist ja nicht was anderes, wenn es jetzt von Spotify ist, als auf seinen Kassetten. Es ist dieselbe Musik. Und dann merkt man allmählich, je mehr man ihm zuguckt, er hat nicht viel, aber das, was er hat, ist das, was er braucht und das, was ihn zufrieden macht. Und das ist eigentlich das Wichtige an ihm, dass er ein zufriedener Mensch ist, der mit sich und der Welt im Reinen ist. Und allmählich merkt man ja auch, wenn mehr Leute so nur das verbrauchen, was sie brauchen und nicht mehr konsumieren als das, was sie echt hören, lesen, sehen, essen können, ging es uns allen eigentlich viel besser. Und das macht er so beiläufig. Er ist ja nun keine Studie, wie man leben soll, das Ganze. Und es ist ja auch kein Exempel. Es ist einfach nur, man schaut einem Leben zu und merkt mehr und mehr, gar nicht schlecht, wie er lebt. Und eigentlich geradezu ansteckend und eigentlich wenn ich ehrlich bin, würde ich auch gern so leben.
Es ist ja so, dass er konfrontiert wird mit einer anderen Generation, wenn seine Nichte plötzlich auftaucht. Und für mich ist ja Perfect Days in erster Linie ein Film über Möglichkeiten zu kommunizieren. Also da ist einer, der Hirayama, Sie haben ihn gerade sehr schön als analogen Menschen beschrieben. Und seine Nichte, die ist digital. Es gibt diesen schönen Dialog zwischen den beiden. Da geht es um die Musik und sie fragt, gibt es das auch auf Spotify? Und er antwortet, ich weiß nicht, wo der Laden ist, aber vielleicht. Und das ist so ein Moment in dem Film, wo ich mir dachte, Wim Wenders sagt mir, es gibt eine Möglichkeit, dass Generationen kommunizieren können, vielleicht über Kunst. Das hat auch fast schon was Utopisches.
Durchaus. Diese jungen Leute, ist ja nicht nur seine Nichte, sind ja ein paar andere, auch zum Beispiel mit seinen Audiokassetten, die halten das in der Hand und haben das eigentlich noch nie so gesehen. Was, damit kann man Musik hören, mit so einem klunkigen Ding. Und dann versuchen das da reinzuschieben, wissen nicht mehr, wie rum man es reindrücken soll. Und lernen das dann erst nur. Und das ist dann aber auch irgendwas Schönes, dass es so ein Objekt ist und auch der Sound gefällt ihnen irgendwie, das hat so was Warmes. Und dann, ja, merkt man ja im Film, das, was er da hat, seine alten Kassetten, ist ja was wert. Sein Assistent, der dringend Geld braucht, schlägt ihn ja mal vor, lass uns mal rauskriegen, was man dafür kriegen würde für deine ollen Kassetten. Und dann gehen sie in so einen Laden und dann heißt es halt, ja, die Lou Reed-Kassette hier, das bringt $120. Und er ist ganz von Socken, weil er merkt dann, all seine alten Vintage-Kassetten sind richtig Geld wert, weil für die zahlen die jungen Leute richtig viel und die kaufen sich inzwischen auch alle wieder Walkmans und Kassettenrekorder und lernen nicht zu spät den Unterschied zwischen der Playlist und dem Compilation Tape. Das eine ist eigentlich ein Algorithmus und was eigentlich völlig unpersönlich ist, die Playlist. Und das Mixtape erzählt eine Geschichte. Da gibt es einen Anfang und Ende und da teile ich was von mir mit. Das ist höchst persönlich und das ist eigentlich ein tolles Ding, merken die jungen Leute, dass es sowas gibt. Und dieser alte Sack, der hat da davon noch ganz viele. Also er ist auf einmal plötzlich auch eine coole Socke. Und diese Generation merkt, da ist ein anderes Realitätsgefühl dahinter. Damit kann man sich anders ausdrücken. Ja, und davon handelt der Film unter anderem, von diesem Verlust, an den man sich gewöhnt hat, von Realität und von Hand anlegen können an Dinge, dass es auch eine Entdeckung ist für eine ganze Generation, was das ist. Eine Kassette oder kann ja auch Vinyl sein oder es könnte überhaupt jedes analoge Medium sein, dass da ein Mehrwert drin ist, den man, wenn man ihn kennengelernt hat, dann plötzlich doch als sehr lebenswert und liebenswert erkennt.
Wenn Sie Hirayama zeigen, wie er zum Beispiel aufwacht in seiner kleinen Wohnung, wie er sich vom Futon aufrichtet, wie er liest in der Ecke, dann ist die Kamera auf Augenhöhe bei ihm. Also sie sitzt quasi mit ihm. Dazu muss man wissen, wie japanische Wohnungen zum Teil eingerichtet sind. Aber man kann ja gar nicht anders als an Filme von Yasujirō Ozu denken, der ja sich als erster vielleicht auf dieses Augenlevel der Figuren gesetzt hat. Ist das auch etwas, was im Hintergrund ist, wenn Sie Bilder für diese Geschichte gesucht haben, dass es Ihnen klar war, ich muss eine japanische Filmsprache finden?
Die Filmsprache von Yasujirō Ozu ist schon sehr einzigartig, auch sehr gesetzt, mit festen Regeln, hat immer mit demselben Objektiv gedreht und alles, egal was, immer aus der Höhe von jemandem, der auf dem Futon sitzt. Also aus der Höhe von jemandem, der sitzt, haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben sehr beweglichen Kamera gedreht. Der Franz Lustig, mein Kameramann, hatte die Kamera immer auf der Schulter, damit wir möglichst viel drehen. Und eigentlich dreht man ja nur Dokumentarfilme so. Aber von dem Yasujirō Ozu ist trotzdem sehr viel in unserem Film, nämlich eher von seiner Haltung. Wie er die Welt sieht und wie er Menschen sieht und wie er Geschichten erzählt und wie in seinen Geschichten auch viel Aufmerksamkeit ist für kleine Dinge und für Details und für das Licht und wie eigentlich alle Menschen wirklich gleich sind. Und das ist für den Hirayama geradezu extrem der Fall. Der Banker, der ihn da aus der Toilette rausjagt, weil er dringend pinkeln will, ist für ihn nicht mehr wert als der Obdachlose, der daneben der Toilette wohnt und hat für beiden denselben Respekt und dasselbe Auge, vielleicht sogar ein schärferes Auge für den Obdachlosen, weil er sieht, der kann auch was, der hat auch was, der hat auch mal ein anderes Leben gehabt. Das sieht man an ihm. Er folgt ihm ja sogar mal. Naja, der Hirayama ist aufmerksam. Und diese Aufmerksamkeit und diesen liebevollen Blick, das hat für mich ja das Kino des Yasujirō Ozu beinhaltet wie kein anderes Kino in der Filmgeschichte. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass jetzt viele Leute über Arte die Chance haben, sich gleich 10 Filme von ihm in richtig guter Qualität einziehen zu können und schauen zu können. Als ich die Filmgeschichte gelernt habe in meinem Crashkurs in der Cinemathek in Paris, gab es da keine einzige Ozu-Kopie. Es gab Kurosawas und Mitsubishi und andere japanische Filme. Aber Ozu habe ich erst viel später in New York entdeckt, wo im japanischen Filminstitut irgendwo in Brooklyn war das. Mal ein paar Filme von Ozu liefen, eigentlich für ein japanisches Publikum. Und da war zufällig eine Hausfrau aus Brooklyn dabei. Und diese Hausfrau aus Brooklyn hat diese Filme entdeckt, als erste Amerikanerin sozusagen, und konnte es nicht fassen, dass es so was Schönes gab, was so schön von Japan erzählt hat, dass sie dann Briefe an alle amerikanischen Studios geschrieben hat und gesagt, diese Filme von diesem Mann, die müsst ihr verleihen, das müssen alle Amerikaner sehen. Ich habe die Briefe gesehen, weil einer dieser Briefe ging an meinen Verleiher, der damals meine Filme in New York verliehen hat, an den Dan Talbert, und Dan fand das rührend, von einer Frau, die nichts mit dem Filmgeschäft zu tun hat, eine Hausfrau aus Brooklyn, eine einfache Frau, die so einen Brief zu bekommen, daraufhin hat er an das japanische Kulturinstitut geschrieben und sagt, die Filme, von der die Frau da fragt, kann ich die denn mal sehen? Und dann hat er 3 Ozus gekauft. Und er war der erste westliche Verleiher, der die Filme ins Kino gebracht hat und mir dann gesagt hat, weil ich war zu der Zeit in Tokio, Wim, du musst das sehen. Jetzt tu einfach, was ich dir sage, du gehst jetzt ins Kino. Du guckst dir jetzt die Reise nach Tokio an. Und dann bin ich halt reingegangen, weil ich dachte, da wird schon was dran sein. Und dann bin ich 3 Vorführungen hintereinander drin sitzen bleiben, weil sowas hatte ich noch nie gesehen. Das war zu schön, um wahr zu sein. Das war das Paradies des Filmemachens. Ja, inzwischen haben die Japaner, die damals den Ozu nicht exportiert haben, weil sie gedacht haben, den verstehen die im Westen gar nicht. Der ist ja zu japanisch. Inzwischen hat er die Welt erobert und den gibt es jetzt. Und wie gesagt, jetzt auch in 10 Filmen bei Arte, und bin ich sehr, sehr froh. Ich kenne die 10 Filme alle. Die sind so schön zu sehen wie nie. Also ich habe auch lange Zeit diese Ozu-Filme nur in abgeschrappelten Kopien gesehen. Inzwischen sind sie schön restauriert und untertitelt und einfach ein großes Vergnügen. Ich kann es nur empfehlen.
Das Tokio, das Sie in Perfect Days zeigen, das ist ja nicht mehr natürlich das Tokio von Ozu. Aber da Sie ja schon von Der Himmel über Berlin sprachen, was ist Tokio für Sie? Also jetzt auch filmisch gesprochen als Ort, oder vielleicht, wenn ich es jetzt pathetisch fragen würde, wie ist Der Himmel über Tokio?
Der Himmel über Tokio ist so, dass ich, als ich das erste Mal da war im Sommer 1977, mich sofort wie zu Hause gefühlt habe. Es ist mir noch nie so gegangen. Ich war ja viel schon gereist, war in Amerika. Boah, Amerika. Aber es war die Fremde. Und in Tokio war ich zum ersten Mal und dachte, hier bin ich zu Hause. Dann habe ich es ganz langsam und viel später verstanden, was es ist und wie es so zustande kommt. Und wie das, was ich an Japan allmählich dann immer mehr geschätzt habe, dann auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hatte. Ich habe es eigentlich erst gemerkt, als ich den Film über Yoshi Yamamoto gemacht habe, ein japanischer Modeschöpfer, ein Designer, 2 Jahre älter als ich. Und wir haben ihn bei der Arbeit begleitet und habe den Film auch ganz alleine gemacht, weil er wollte eigentlich nicht, dass ein Filmteam ihm bei der Arbeit zuguckt, aber ich durfte schon. Und dann sind wir auch Freunde geworden und dann habe ich es allmählich begriffen, was es war. Wir sind beide in so einem Land aufgewachsen, was eigentlich unter einem großen Trauma litt nach dem Krieg. Wir sind beide aufgewachsen mit einer Kultur, die kein Vertrauen mehr in sich selbst hatte, und sind beide auch aufgewachsen mit einer Ersatzkultur der amerikanischen, die langsam unser Land verändert hat. Eigentlich imperialistisch sozusagen, aber für uns als Kinder war es ein Segen, für den Yoshi genauso wie für mich. Der hatte auch die amerikanische Musik gehört und dachte, das ist es. Und hat Comics gelesen und bin ja genauso mit dieser amerikanischen Kultur aufgewachsen und habe mich damit viel mehr identifiziert als mit der eigenen. Und so war es auch, glaube ich, dass ich mich in Japan so wohl gefühlt habe. Ich habe gemerkt, dass wir so eine ähnliche Geschichte hatten und ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Und für mich ist dieser Ozu einer, der wie kein anderer Regisseur in der Weltgeschichte in seinem eigenen Land das verfolgt hat, wie die eigene Kultur langsam aufgegangen ist und zur Seite gewischt wurde und ersetzt wurde mit einer anderen, einer westlichen oder amerikanischen, wie man es nennen will. Und das ist so eine Parallelgeschichte zu uns. Und insofern ist er für mich auch nicht unergründlich japanisch, sondern wirklich ganz universell. Und der einzige Filmregisseur, der mir Familiengeschichten erzählt, die eben nicht japanisch sind, sondern wirklich ganz universell. Ich habe da meine eigene Familie viel besser erkannt als in deutschen Filmen.
Wim Wenders sprach mit mir über Perfect Days, seinen neuesten Film. Der japanische Oscar-Kandidat ist zu sehen ab Donnerstag in unseren Kinos.